Wir hören Gottes Wort aus dem Evangelium des Johannes im Kapitel 20. Johannes Evangelium, Kapitel 20. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüberbückt, sieht er die Leinentücher da liegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einem bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hat. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen, und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Wir wollen miteinander noch ein Osterlied singen, das Lied 849. Er ist erstanden, Halleluja. 849.
Thank you.
Jesus bringt Leben. Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Schön. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das klappt. Ja, an diesem Ostermorgen, ja, wir haben gehört den Bericht des Johannes über den Auferstehungsmorgen. Und wir wollen heute miteinander darüber nachdenken, wie die Nachfolger Jesu diesen Auferstehungsmorgen erlebt haben oder zumindest einen Teil davon. Und wir wollen darüber nachdenken, was und uns zeigen lassen vom Herrn, was die Auferstehung des Herrn für uns heute bedeutet. Das ist ja schon ein paar Jahre her, so ein Ereignis so lange her. Was bedeutet es für uns heute? Zwei Fragen, die mir am Anfang die Vorbereitung etwas herausfordernd waren für mich. Und zwar die erste: Die Berichte der Evangelien weichen deutlich voneinander ab. Wir haben vier Evangelien und vier Berichte. Und es scheint sich auf den ersten Blick zu widersprechen in einigen Punkten, wenn wir ganz ehrlich sind. Und gibt es Widersprüche? Der Geist Gottes hat es offensichtlich zugelassen und so gemacht, dass wir keinen konformen Bericht haben. Wir haben keinen Einheitsbericht. Ja, die Evangelisten, ich denke, zumindest teilweise kannten sie den Bericht des anderen. Der Johannes hat ja sehr spät geschrieben. Er wusste bestimmt von den anderen Bescheid und er nimmt ja auch darauf Bezug. Und warum bringen sie ihre Berichte nicht übereinander, dass es zusammenpasst? Ja, was Geist Gottes sich gedacht hat, das können wir letztlich nicht ergründen. Ich empfinde es so, über so ein Kernthema, über einen Punkt, der so wichtig ist, dann kann man keinen konformen Bericht haben. Dann hat man Augenbezeugenberichte und die sind unterschiedlich. Und es ist für mich eigentlich ein Zeichen der Authentizität, auch diese Berichte in ihrer Vielfalt. Und es hat ja Brüder und Schwestern gegeben, die mit viel Mühe und zugegeben einigen Lücken doch diese vier Berichte übereinander gebracht haben. Ja, die zweite Frage: Wie groß ist unser Jubel eigentlich über die Auferstehung? Wie groß ist unser Jubel über die Auferstehung? Ja, wir haben gestern Abend in der Lutherkirche gejubelt, angefeuert vom Kantor, ne, der stand da vor uns beim Musical. Wie groß ist mein persönlicher Jubel über die Auferstehung? Ich muss gestehen, er könnte ein Stück größer sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr heute aus dem Bett gesprungen seid. Halleluja, der Herr ist auferstanden. Ich habe mich gefreut, dass ihr meine Begrüßung erwidert habt. Ja, wir haben überlegt zu Hause, die Auferstehungsfreude wächst eigentlich ein ganzes Stück aus der Passion. Ja, nur wenn ich das Leid kenne, wenn ich mich in das Leid hineinbegebe, werde ich mich so richtig freuen können über die Auferstehung, behaupte ich mal an dieser Stelle. Und deswegen wollen wir auch mit der Vorgeschichte beginnen. Ja, für wen hielten die Jünger ihren Meister? Ich habe im Lukas 9 nachgelesen. Lukas 9, da sagt der Herr Jesus ab Vers 20, also er fragt so, für wen halten die Leute mich? Ja. Ich glaube, doch. Er fragt, wer ist ihr aber, wer sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt, der Christus Gottes. Der Christus Gottes. Und jetzt die Antwort des Herrn. Er redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemandem zu sagen und sprach, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Petrus sagt, du bist der Christus Gottes, der Gesalbte, der Messias, auf den wir warten. Und der Herr nimmt es zum Anlass, über den Abschnitt steht drüber die erste Leidensankündigung. Er nimmt es zum Anlass, von seinem Leiden zu erzählen. Aber Die Jünger haben das überhört. Sie haben es nicht mitbekommen. Wir hatten es vorhin im Johannesevangelium gelesen. Ja, das lag daran, weil sie ganz andere Hoffnungen hatten an den Messias. Sie hatten nicht die Hoffnung, dass er am Kreuz stirbt, dass er verurteilt wird, sondern sie hatten die Hoffnung, dass er Erlösung bringt für die Gerechten und Gericht für die Gottlosen, dass er die Römer vertreibt aus dem Heiligen Land, dass er das Reich Gottes aufbaut. Sie hatten die Hoffnung auf einen Sieg. Und deswegen haben sie das nicht so richtig aufgenommen, was der Herr gesagt hat, als er von Tod und Auferstehung sprach. Im Johannes 6 lesen wir, Johannes 5, wie der Herr viele Leute satt gemacht hat. Und die Leute waren begeistert von diesem Wunder. Satt werden möchten wir alle. Und möglichst vielleicht ein bisschen mehr noch. Wäre auch ganz angenehm. Und so hatte der Herr die Leute auf seiner Seite. Und dann kommt aber zu sprechen auf das, was eigentlich satt macht. Nicht das Brot vom Bäcker, sondern er beginnt vom Brot des Lebens zu reden und bietet sein eigen Fleisch und Blut an. Und so werden die Hoffnungen der Leute auf das baldische Eintreten des Paradieses zerstört. Und wir lesen im Johannes 6, dass viele ihn verlassen haben. Viele haben den Herrn verlassen. Die Jünger konnten Gottes Weg, Verurteilung und Hinrichtung des Messias nicht verstehen. Die wollten seinen Tod sogar um jeden Preis verhindern. Wir lesen das beim Petrus, dass er sagt, ja, also bleibe davor bewahrt, keinesfalls wirst du sterben. Und dann haben sie Schwerter gekauft oder mitgebracht und so eine Geschichten. Ich denke, der Petrus ist vielleicht bloß ein bisschen mehr deutlich geworden, was die anderen gedacht haben. Ja, war so ein Mensch, der das Herz auf der Zunge trug. Und da kann man dann so sehen, wie die Stimmung ist. Ihre Erwartung? Sieg, ich hatte es gesagt, Erlösung der Gerechten, Gericht über die Gottlosen. Und was hatten sie erlebt? Hinrichtung, Tod. Vom ganzen Volk verachtet ihr Meister, ihr Lehrer, der Messias, alles aus. Und das Ergebnis? Ja, sie waren im Innersten zerbrochen. Das war die Situation vor diesem Ostermorgen. Wie geht es uns, wenn wir sehen, wie Gottes Volk leidet, wie Christenverfolgungen stattfinden in den islamischen Ländern oder Nordkorea, haben wir gehört, oder Vietnam. Wir sehen Chaos in Europa. Wir sehen, dass Christen, die sich öffentlich zu Gottes Willen bekennen, dass sie auch im demokratischen Europa ganz ernst auch Nachteile in ihrer Karriere fürchten müssen, dass Wissenschaftler abgeschrieben sind, wenn ruchbar wird, dass sie vielleicht an die Schöpfung glauben, dann ist es aus mit der Wissenschaft und mancher traut sich nicht unter seinem Namen zu veröffentlichen, das, was er denkt, weil er sonst um seinen Broterwerb fürchten müsste. Gerade von den Naturwissenschaftlern. Ja, wie geht es uns? Für mich privat, wenn ich so Niederlagen sehe, wenn ich sehe, wie mir dies und jenes gegen den Karren fährt, ja, ist ja ganz einfach, wenn man so Dinge hat, wo man nicht mit dem Herzblut drin steckt. Aber wenn es das ist, wo ich mit dem Innersten davon überzeugt bin, was mein innerstes Anliegen ist, wo ich weiß, dass es richtig ist, und dann fahren mir dort Leute, zerstören mir das, machen wir das kaputt? Wie geht es mir? Ich rechne mit Sieg, mit Jesus Sieg. Jesus muss ich doch zu mir stellen und sehe aber nur Leid. Ich versinke, Verzweiflung, Bitterkeit. Hat es überhaupt noch Zweck, weiterzumachen? Was ist jetzt? Wo ist Jesus? Tot? Was macht die Maria? Die Maria kommt früh, als es noch finster war, zur Gruft. ja, sie war der Ansicht, der Herr ist gestorben und bleibt tot, aber sie sucht die Nähe ihres Herrn in aller Verzweiflung, in aller Not, in allem Herzleid. Sie sucht die Nähe ihres Herrn. Und wenn wir die anderen Evangelien noch dazu nehmen und halten das so ein bisschen übereinander, was dort geschrieben steht, dann können wir vermuten, dass es insgesamt 5 Frauen sind, die sich an diesem Sonntagmorgen auf den Weg machen zu einem Grab. Zu einem Grab immerhin des umgebrachten Messias, des ihres Herrn und eines Staatsfeindes. Ja, er war ja dort als König der Juden und Gotteslästerer umgebracht worden, von höchster jüdischer und römischer Stelle verurteilt. Und dort machten sie sich auf den Weg dahin, um die Nähe ihres Herrn zu suchen. Und ich finde das schon beeindruckend, weil die Brüder waren geflohen, die Jünger. Die waren weg und ja, einer stand noch am Kreuz und die anderen, weiß nicht, hat man nicht mehr gesehen. Und die Frauen standen am Kreuz und die Frauen machen sich bei erster Gelegenheit auf dem Weg zum Grab, zum Herrn, ohne auf ihre persönliche Sicherheit zu achten. Hat mich beeindruckt. Ja, das Grab, bisschen anders als die Gräber, die wir heute so auf unseren Friedhöfen haben. Vielleicht war dieser oder jener mal in südlichen Ländern, dann kann man das noch finden. Da gibt es Höhlen, die hat man in den Kalkstein, teilweise in den Kreidestein hinein gemeißelt. Und dort gab es Kammern drin und dort hat man die Toten hineingelegt. Weil so wie bei uns mit der Verwesung in der Erde, ich glaube, das funktioniert dort sowieso ein bisschen anders als hier in den trockenen Gebieten auch. Dort hat man sie hineingelegt und da hat man sie einbalsamiert mit Kräutern und Ölen und eingewickelt in Leinentücher. Und davor kam ein Stein, der wurde vor den Eingang gerollt, wie so ein, ja, wie so ein Geldstück, bloß ein Stück größer, ne? Ein schwerer Stein. Und der verschloss den Eingang, dass dort niemand Unbefugtes reinging und keine Tiere reinging und dass das also schön abgeschlossen war. Da kommen die Frauen also an das Grab und ja, das ist hier ganz kurz beschrieben. Maria kommt, als es noch finster war, zur Gruft, sieht den Stein von der Gruft weggenommen und sie läuft. Sie sieht den Stein weg und sie läuft. Kurzer Blick noch rein, vermutlich. Oh, die Ecke ist leer, keiner da, das passt nicht. Horror, Angst an dieser Ankunft. Selbst die Trauer, selbst die Ruhe ist ihr verwehrt. Ja, hat sie nicht das Beste gewollt, nochmal bei ihrem Herrn zu sein, vielleicht einen letzten Liebesdienst dort noch zu erweisen? Das Grab ist geöffnet. Ich habe darüber nachgedacht, wie das heute ist. Es gibt auch heute Fälle, wo Gräber geöffnet werden, wo Tote nicht auffindbar sind. Ich dachte an ein Kreuzfahrtschiff, ja, wo da Tote noch drin waren, war das sehr aufregend für die Leute, wo ihre Verwandten, ihre Lieben nicht gefunden wurden. Oder auch einen Kollegen, den ich habe und der in den Alpen verschollen ist vor über einem Jahr und bis heute nicht gefunden wurde. Und habe mir berichten lassen von der Verzweiflung der Angehörigen auch, dass der Tote nicht gefunden wurde. Ist weg, keiner weiß, wo er ist. Irgendwo verschwunden in einer Spalte oder ja, in Österreich war er wandern dort allein. So kommt sie hin und selbst der Leichnam weg. Ja, was macht sie? Sie reist sofort wieder aus. Und ich fand es aber schön, dass sie einen Platz hatte, wo sie hingeht. Sie weiß um Freunde, weiß um jemand, der ihr die Tür aufmacht. Vielleicht geht es uns ja auch mal so, dass wir in die Gelegenheit kommen, die Tür zu öffnen, wenn jemand in Angst und Panik ankommt. Und sie kommt also zu Johannes und Petrus. Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da sie also wir sagt, und vorher war von ihr nur alleine die Rede, gehe ich also, ist mir noch ein Argument, dass sie nicht allein gewesen ist dort am offenen Grab. Wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Leute, tut doch was, macht was, was ist jetzt? Verzweifelt. Und die beiden machen sich sofort auf. Schön. Jetzt lesen wir von dem Bericht dieses Wettlaufs. Und ja, weiß nicht, was ihr drüber denkt. Ich fand das schon ganz schön spannend. Da ist also der Petrus und der Johannes, die machen sofort los. Und der eine, der ist ein bisschen schneller als der andere und dann kommt er ans Grab und guckt rein und wartet und der Petrus kommt hinterher und ja, geht ins Grab voraus und dann der Johannes auch noch. Weiß nicht, empfindet ihr das chaotisch, ungeordnet? Oder ja, ich habe versucht, oder ich könnte dem auch eine gute Seite abgewinnen, eines guten Miteinanders von Jüngeren und Älteren. Der Johannes war wahrscheinlich ein Stück jünger. Wenn wir so die anderen Informationen in Betracht ziehen. Und da fand ich es doch ganz spannend und nett, wie sie auch in dieser außergewöhnlichen Situation dort zusammenarbeiten. Der Johannes also etwas jünger, vielleicht deswegen etwas schneller. Der Petrus nicht ganz so schnell. Und dann bleibt er am Grab stehen, guckt hinein und wartet. Wartet auf den älteren Petrus. Weiß nicht, ob er sich nicht reintraut oder ob er einfach in Ehrfurcht vor seinem Mitjünger dort wartet. Ja, manchmal müssen Jüngere auf Ältere warten. Ja, Johannes hat es gemacht. Und Petrus geht voraus in das Grab. Manchmal muss es auch einen geben, der vorausgeht. Es ist hier der ältere Petrus, der vorausgeht. Wer weiß, was da drin so ist. Ja, wie gesagt, mich hat es eigentlich angenehm berührt. Und was sieht er da drin? Er sieht die Leinentücher liegen. Ich dachte an den Unterschied. Könnt ihr euch erinnern an den Lazarus, als der auferstand? Der kam heraus aus der Gruft, gebunden. Wir haben zu Hause überlegt, wie der rausgekommen ist. Wir kamen dann auf den Gedanken, vielleicht ist er so gehüpft. Na, denn wenn er gebunden ist, kann er eigentlich nicht laufen. Na, geht das nicht. Und dann sagt der Herr, ja, nehmt den mal die Binden ab. Beim Herrn, dort lagen die Leinentücher auf dem Stein oder auf dem Sims. Und ja, manche Ausleger, und ich würde mich dem anschließen, sind der Meinung, die Tücher liegen da, aber der Tote ist weg. So wie so eine Raupenhülle, ne? Das Innere ist entschwunden. Und im Gegensatz zum Lazarus, der ja in den irdischen Leib wieder auferstand, hat ja der Herr einen Auferstehungsleib gehabt. Und für den war das überhaupt kein Hindernis, durch diese Binden hindurchzugehen. Er ging später durch die Wände durch die Tür durch die verschlossene, war da und wieder weg. Und so konnten also diese Binden liegen bleiben. Und als der Johannes das gesehen hat, da ging ihm ein Licht auf. Da war ihm klar, was der Herr gemeint hat. Er sah und glaubte. Ja, warum musste denn dann der Engel noch den Rollstein öffnen? Ja, wir lesen in einem anderen Evangelium, dass ein Engel diesen Rollstein weggerollt hat. Hätte der Herr nicht auch durch den Stein hindurchgehen können, durch diese Tür? Ich denke, es wäre ihm kein Hindernis gewesen, auch dorthin durchzugehen. Aber der Engel musste den Rollstein wegschieben. Warum? Na, damit die Jünger sehen können, dass das Grab leer ist. Ja? Sonst wären sie ja dort nicht hineingekommen. Die Frauen, Petrus hätte ihn vielleicht noch wegrollen können, aber die Frauen waren ja in Not, wer den Stein wegrollt, lesen wir in anderen Evangelien. Und damit die Frauen hineinschauen können, deswegen kam der Engel und hat den Stein weggerollt. Ja, Die Lage der leeren Tücher, ein Beweis für die Auferstehung. In meinem Konzept habe ich Beweis in Gänsefüßchen gesetzt. Johannes sah und glaubte. Ihm war ein Licht aufgegangen, dass Jesus über seinen Tod und Auferstehung gesagt hatte. Wir haben es vorhin gelesen. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden, von den Ältesten, Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden, am dritten Tage auferweckt werden. Das erschloss sich dem Petrus anhand der Lage dieser Tücher, weil die Tücher dort noch da lagen und der Tote war weg. Das konnte kein Räuber gewesen sein und das konnte kein Dieb gewesen sein. Johannes glaubte, von Petrus lesen wird es nicht. Und ich muss feststellen, so ist das auch mit den Gottesbeweisen in unserer Zeit. Die kann man sehen und es gibt Menschen, die glauben und es gibt Menschen, die glauben nicht. Und für jeden ist es irgendwie schlüssig. Ja, ist eine eigenartige Ding. Was betrifft das für mich? Ja, Johannes findet in seinem Erleben das Gotteswort erfüllt und Petrus steht da wie ein Blinder. Also so erlebe ich diesen Text. Für mich persönlich ist die Schöpfung eigentlich der stärkste Gottesbeweis außerhalb der Schrift, dass ich das sehe. Das Leben und das Weltall hatten wir ja hier auch schon mal betrachtet. Und dass ich sage, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es von sich selber entstanden ist. Und wie manche Leute das beschreiben, es entspricht nicht dem, was wir so erleben tagtäglich. Das mit unserer Erfahrung kann man nicht begründen, dass die Welt aus sich selber entsteht. Es muss einen Schöpfergott geben. Und ja, für andere ist das undenkbar. Und die sind nicht weniger fest davon überzeugt als ich. Ja, Leute, was ihr erlebt, schaut genau hin. Vergleicht es mit dem Gotteswort, so wie es der Johannes getan hat. Ja, und dann die Frage, wollen wir uns auf Gott einlassen, auf das, was Gott in seinem Wort versprochen hat, was er sagt, wollen wir es einlassen und probieren? Ja, es gibt doch noch einen anderen Weg, einen zweiten. Das ist, wenn Gott jemand persönlich begegnet. Das haben wir gelesen in dem nächsten Abschnitt, den wir nicht jetzt so ganz intensiv betrachten wollen, als der Herr die Maria anspricht mit ihrem Namen. Und dann ist sie überzeugt davon, als sie persönlich, nachdem sie persönlich angesprochen wurde, Maria, nachdem der Herr viele von uns mit persönlichem Ruf, Namen angesprochen hat, du bist mein Kind, ich hab dich lieb, dann ist die Sache eigentlich sicher. Ja, eins vielleicht noch an diesem zweiten Abschnitt. Die Maria, wir lesen im Markus, dass die Maria Magdalena die erste war, der Herr erschienen ist. Der Herr ist vielen verschiedenen Personen auch erschienen nach seiner Auferstehung. Und aber die Maria von Magdala, das war die erste. Eine Frau, eine von den Frauen, die sich in der Verzweiflung aufgemacht haben, den Herrn zu suchen. Und sie ist ganz wunderbar belohnt worden, dass sie die erste war, die den Herrn treffen konnte. Und ja, sie sollte ihn nicht berühren. Ich hatte immer so eine Vorstellung, fass mich nicht an, ich bin geladen, elektrisch, gibt es Stromschlag. Habe dann in der Vorbereitung mich ein bisschen belesen. Das Berühren taucht in den Evangelien immer im Zusammenhang mit Heilungen, mit Segnungen auf. Und das Berühren, das steckt ein Wort dahinter, das bedeutet so festkleben, befestigen, wenn man ein Licht aufsteckt, auf einen Leuchter oder so anzündet. Und so ist das Berühren, hat auch eine ganz unterschiedliche Intensität. Das geht also von so ein bisschen bis zu vielleicht einer Umarmung und nie wieder loslassen. Das ist die Bandbreite des Berührens und vielleicht können wir es uns so vorstellen, dass die Maria in ihrer Freude, dass der Herr da ist, den auch am liebsten so festgehalten hätte für sich ganz persönlich und nie wieder losgelassen. Und daher muss sie aber darauf hinweisen, dass er zum Vater auffährt und die Zukunft eine andere sein wird, diese Zukunft, die wir heute erleben, dass Gott durch seinen Geist in uns lebt. Was bedeutet Auferstehung für uns heute? Ich denke, wir werden das nicht in dem gegebenen Zeitraum zum Abschluss bringen können. Und deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich vielleicht manchen Aspekt dort auch weglasse, was wir zeitlich nicht bewältigen können und was ich auch jetzt nicht habe so vorbereiten können. Es soll nur so ein Gedankenanstoß sein. Ja, vorab keine Angst. Der Auferstehungsglaube war von Anfang an unerhört. Da macht man sich keine Freunde. Wenn man so jemand das sagt, dann geht das vielleicht so von spinnst du, bist du noch ganz dicht? Oder wir sind, hat er gehört, weggesperrt. Und es war kurze Zeit später, da wurden Petrus und Johannes genau wegen diesem Auferstehungsglaube, weil sie davon sprachen, vor das höchste jüdische Gericht geschleift. Apostelgeschichte 3 lesen wir das. Sie wurden dahin gebracht und mussten sich dafür verantworten, weil die Leute damals auch schon der Meinung waren, das ist unerhört, das kann man, so jemand kann man nicht frei draußen rumlaufen lassen, der von der Auferstehung Jesu erzählt. Also ein Reizthema. Auf der anderen Seite, die Auferstehung ist das Kernthema des christlichen Glaubens. Wenn man das weglässt, christlicher Glaube, ohne Auferstehung, dann bleibt nichts Wesentliches mehr übrig. Wenn wir im 1. Korinther 15, ab Vers 14, dort beschreibt der Paulus die Möglichkeit, wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hätte, was dann wäre. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, dann ist auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch eurer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden. Also wenn Christus nicht auferweckt worden wäre, wäre die Predigt leer und der Glaube wäre auch umsonst. Wir werden als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, den er nicht auferweckt hätte. Ich setze mal immer den Konjunktiv, den hat vielleicht das Griechische nicht, ich weiß nicht. Wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden, denn wenn Tote nicht auferweckt werden würden, so wäre auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber der Christus nicht auferweckt wäre, so wäre auch unser Glaube nichtig. Und dann wären wir noch in unseren Sünden. So wären auch die, welche in Christus entschlafen sind, dann verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, ohne Hoffnung auf Auferstehung, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Ich hatte die Lage der oder die enttäuschten Hoffnungen der Jünger anfangs dort geschildert. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Christus ist auferstanden, damit wir freigesprochen werden. Römer 4, Vers 24, da steht, dass er auferweckt wurde für unseren Freispruch. Römer 4, Vers 25. Oder im Römer 8, Vers 33, da steht sinngemäß, dass der auferweckte Christus unser Anwalt ist, der für uns spricht vor Gottes Thron. Das lese ich nochmal. Römer 8, Vers 33. Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Christus sitzt an Gottes rechter Seite, tritt dort für uns ein. Was wäre mit uns, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Und in drittes, Christus ist auferstanden und damit hat unser Leben ein neues Ziel. Gott hat den Herrn auferweckt und wird in seiner Macht auch uns auferwecken. Unser Leben läuft auf die Auferstehung zu, auf das neue Leben. Kolosser 3,1: Wenn ihr nun zusammen mit dem Messias zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch auch ganz nach dem aus, was oben ist, wo Christus der Messias sitzt, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Richtet euch ganz nach dem aus, was oben ist, wo Christus der Messias sitzt, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Auferstehungsglaube bedeutet Perspektivwechsel. Perspektivwechsel. Wir erleben so im Alltag, dass jeder um das Jetzt kämpft. Ja, also mir geht es auf der Arbeit zumindest so, dass ich das erlebe, wie jeder um das Jetzt kämpft. Er kämpft um Ehre, um Besitz. Ja, wie ist das? Dass meine Vorschläge zur Geltung kommen, das sind die besten, dass mich keiner beschneidet, dass ich den Lohn kriege von meiner Arbeit, den ich verdiene, da darf auch nichts fehlen, möglichst ein bisschen mehr, dass irgendwie ich der Schönste bin oder so. Ja? Also so agieren viele Leute. Und ja, das Ergebnis, Ruhm von Menschen, Habsucht. Ja, wie weit weg ist uns eigentlich die Habsucht? Ich habe vorhin gerade mal so überlegt, als ich noch ein bisschen jünger war, ne, in dem Alter so der Anfang 20, wo man Arbeit hat und gut verdient und keine Familie und das Geld häuft sich so ein bisschen an, dachte ich schon, ja, hatte damals auch schon Interesse für Technik und es gab damals noch keine Computer zu kaufen und keine CD-Spieler und so eine Boost-Soundanlagen und Raumsysteme gab es auch noch nicht, aber es gab Spulentonbänder und die gab es nicht immer, man musste sich da schauen, wann die verkäuflich sind, wann sie gerade eingetroffen sind. Und das waren also so Tonbandgeräte, mit denen man die damals besten Aufnahmen machen konnte. Das Problem, ich musste über 2 Monate dafür arbeiten, ja, um so ein Gerät zu kaufen. Über 2 Monate. Aber für so einen jungen Mann ist das kein Hindernis, ne? Wenn man so ein Gerät kauft. Habe ich das Gerät gekauft, war glücklich und hatte auch einiges Glück mit diesem Teil. Heute steht es irgendwie in der Ecke und es stört und ich traue mich nicht richtig, das wegzuwerfen, weil ich habe noch ein paar so Tonbänder, die ich dann nicht mehr anhören könnte, aber das funktioniert auch nicht mehr so richtig. Aus heutiger Sicht eigentlich keine so gute Anschaffung. Weiß nicht, ob euch vielleicht bei euch ähnliche Dinge einfallen. Ich kann mich erinnern, dann auch so 18-jährig etwa, waren wir mal zu einer Bibelwoche gewesen und da muss man auch mal von hier nach dort fahren und so. Ich hatte damals selber noch kein Fahrzeug. Und da war ein Bruder aus der Gemeinde dort, der machte so Fahrdienste. Der fuhr die Freizeitteilnehmer von hier nach dort. Und der hatte das größte und größten PKW, den man damals bekommen konnte. Ne, eigentlich konnte man den nicht bekommen. Der hatte einen Volga-Kombi. Und der hatte den Vorteil, das war das einzige Auto zu dieser Zeit, da passten damals schon 7 Leute rein. Und ja, als ich dann wieder zu Hause war, stand ich so auf meiner Baustelle auf der Leiter, ne, und dachte, ja, wenn du doch so einen Volga-Kombi haben könntest, dann könntest du mal jemand mitnehmen und du könntest ein schönes, großes Auto fahren. Und ja, war aber unerreichbar, denn das wäre weit teurer gewesen als 2 Monatslöhne. Und wenn ich es aus heutiger Sicht bedenke, ist ganz gut, dass es nichts geworden ist. Aber das waren so damals meine Ziele. Und wie weit hätte es geholfen? Auferstehungsglaube bedeutet Perspektivwechsel. Wir sind versucht, immer auf die kurzfristigen Ziele zu sehen. Was hilft mir im Moment? Was hilft mir zu Ehre in der Firma, zu Ehre zu Hause, in der Familie? Dass auch dort vielleicht die Leute meine Vorschläge annehmen, dass ich geachtet bin für das, was ich mir ausdenke. Es ist schon eine Versuchung bis heute. Wer an Auferstehung glaubt, lebt für das Danach. Ich habe gelesen, Psychologen haben untersucht, welche Ziele uns näher liegen und sind zu der Erkenntnis gekommen, ja, den meisten Menschen liegen die kurzen Ziele näher. Und es fällt schwer, kurze Ziele außer Acht zu lassen, um ein Ziel zu verfolgen, was langfristig ist. Aber eigentlich sind es die langfristigen Ziele, die uns weiterbringen. Die Hoffnung auf die Auferstehung, die Hoffnung auf das Leben beim Herrn, wo hingegen die Zeit jetzt doch zu vernachlässigen sein wird. Habe ich die Gelassenheit im Jetzt, die Gelassenheit heute, um Eifer für die Dinge zu haben, die bei Gott wertvoll sind? Ich bin darüber gelandet, ja, bei der Frage, was ist bei Gott wertvoll? Kann man das zusammenfassen? Es gibt verschiedene Stellen noch in den Briefen. Ich habe hier mal mitgebracht den Matthäus 5. Wir haben gelesen, wie der Herr vor seiner Auferstehung und vor seinem Leiden dieses schon angekündigt hat, wie Leiden und Auferstehung in sein Leben Platz haben werden. In Matthäus 5 geht es um eine Zeit oder um eine Sache. Also ich empfinde es so, dass es um Menschen geht, die heute in Situationen stehen und was aber eine zweite Seite hat, die man nicht so verzieht. Eine zweite Seite, die so ein Stück Fleisch heute schon sichtbar wird. Man kann es schon ahnen, aber die letztliche Erfüllung, der letztliche Segen, der liegt vor uns. Und da können wir uns drauf freuen. Wie glücklich sind die, die anerkennen, dass sie arm vor Gott sind. Ihnen gehört das Reich, das der Himmel regiert. Wie glücklich sind die, die Leid über Sünde tragen. Denn Gott wird sie trösten. Wie glücklich sind die, die sich nicht selbst durchsetzen. Sie werden das Land besitzen. Wie glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dursten. Gott macht sie satt. Wie glücklich sind die Barmherzigen. Gott wird ihnen seine Zuwendung schenken. Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott sehen. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun. Ihnen gehört das Reich, das der Himmel regiert. Wie beneidenswert glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört, sagt der Herr. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Paulus sagt, alles andere scheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen dieses Gesetzes kam, sondern auf die Gerechtigkeit, die ich durch den Glauben an Christus habe, auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und dem Glauben zugesprochen wird. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus und ich will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben, um dann auch unter denen zu sein, die aus den Toten heraus auferstehen werden. Der Herr ist auferstanden. Halleluja.